Ich lese aus 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Und für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhören, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt all eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch eure Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf einen festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Ich lese noch aus Immer bei dir. Bleib tief mit mir verbunden. Ich möchte, dass du dein Leben in enger Gemeinschaft mit mir lebst und die Dinge mehr und mehr aus meiner Perspektive siehst. Verhalte dich so, wie Menschen des Lichts sich verhalten, denn du bist ganz von meinem Glanz umgeben und auch dein Inneres ist davon erfüllt. Mein Licht verwandelt dich sowohl im Innern als auch äußerlich. Erinnere dich daran, dass du früher selbst zur Finsternis gehörtest, aber bevor mein Geist dir neues Leben geschenkt und dich dazu befähigt hat, in meiner Gegenwart zu leben. Denke über diese wunderbare Wahrheit nach, bis tiefe Dankbarkeit über meine unbegreifliche Gnade in deinem Inneren aufsteigt. Vertraue darauf, dass ich dich Schritt für Schritt durch jeden Tag führen kann. Ich schenke dir genauso viel Licht, wie du für einen Tag brauchst. Wenn du versuchst, in die Zukunft zu schauen, wirst du feststellen, dass du ins Dunkel blickst. Mein Angesicht leuchtet nur in der Gegenwart über dir. Nur dort findest du meine unfehlbare Liebe, die dich niemals im Stich lässt. Lebe in enger Verbindung mit mir, blühe in meinem Licht, das dich verwandelt und erneuert. Davids Schneckenzoo. Eine tolle Idee hatte David heute. Während Papa im Garten die neue Gemüsebeete vorbereitete und Kräuter und Gemüse pflanzte, baute David aus großen Steinen ein viereckiges Gehege. Er legte Steine, Salatblätter, Äste, Strohhalme und eine Hütte aus Bausteinen und eine Wasserschale hinein. »Was baust du da?«, fragte Papa neugierig. »Einen Schneckenzoo«, sagte David und deutete auf das Glas voller Schnecken, das im Schatten der Hecke stand. »Die habe ich auf den Feldern gesammelt. Sie kommen in meinen Schneckenzoo und ich werde gut auf sie aufpassen.« »Sehr gut«, Papa klopfte David anerkennend auf die Schulter. »Ich mag es, wenn Kinder gute Ideen haben«, sagte er, und seine Stimme klingte sehr zufrieden. »Aus Naturbeobachtungen kann man viel lernen«, sagte er. Papa findet alles gut, was sich zum Lernen eignet, und David freut sich, wenn Papa ihn lobt. Den ganzen Tag kümmert er sich um seinen Zoo und Papa guckt immer mal wieder bei ihm vorbei und blickt sehr stolz und glücklich drein. Am nächsten Tag aber ist Papas Blick überhaupt und gar nicht mehr stolz und glücklich. Davids Schnecken haben nämlich während der Nacht mit großem Appetit eine kleine Klettertour über die Zoomauern hinüber zu Papas jungem Salatbeet gemacht. Dort ruhen sie sich nun unter der Erdkrummen und Steinen, versteckt von der üppigen Mahlzeit aus. Sauerei, schimpft Papa los und blickt auf die zerfressenen Salatreste. Da haben wir den Salat. Die ganze Arbeit war umsonst. Du immer mit deinen blöden Ideen. Papa tobt. Er ist nun gar nicht mehr stolz auf David. Was für Ideen, fragt David. Er grinst. Und was für einen Salat. Er deutet auf das kahl gefressene Beet. Weißt du, sagt er mit einem schelmischen Grinsen zu Papa, aus Naturbeobachtungen kann man wirklich mächtig viel lernen. Was bleibt Papa da noch übrig, als mitzulachen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das mit dem Gärtnern nicht so einfach ist. Nicht nur Schnecken und andere Lebewesen können einen da zur Verzweiflung bringen. Da liest man in einem Gartenbuch und alles grünt und blüht und es sieht total einfach aus. Aber wenn man dann loslegt, gibt es viel zu beachten. Die Bodenbeschaffenheit, nicht zu viel und nicht zu wenig, düngen und gießen. Der Standort je nach Pflanzenart, der ist wichtig. Nicht zu viel und nicht zu wenig Sonne und so weiter. Man muss dranbleiben und darf sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Wenn es uns auch nicht gefällt, aus Fehlern lernt man. Es ist auch gut, wenn man andere Gärtner kennt und mal um Rat fragt. Gegenseitige Erfahrungen austauschen und sich unterstützen, anstatt neidisch auf die Erfolge anderer Gärtner zu sein. Auch erntet man nicht immer selbst, was man sieht. Wenn unsere Enkelkinder da sind, finden sie es toll, im Garten an den süßen Früchten zu naschen. Es gibt viele Parallelen zu unserem Glauben. Mal sehen, was der Mensch sieht, was Jörg dazu uns in der Predigt sagt.
An diesem Sonntag wird in unseren evangelischen Kirchen über einen interessanten Text gepredigt. Ein Text, der Menschen Angst machen kann, der sie manipulieren kann oder aber der aufbaut, Mut macht. Je nachdem. Und ich wünsche mir, dass Letzteres gelingt. Ich lese uns aus Galater 5, die Verse 25 bis Kapitel 6, Vers 10. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun prüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mehr mit den anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Soweit der lange Text heute Morgen. Für mich selbst hat sich, das habt ihr am Anfang schon gesehen, dabei der Gedanke in den Vordergrund geschoben, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Man könnte allerdings auch fragen, wie sieht das neue Leben eines Christen ganz praktisch aus oder was heißt es, im Heiligen Geist zu leben, nach dem Willen Gottes zu leben? Viele, viele unterschiedliche Fragestellungen fassen das zusammen, worum es geht. Mir geht es heute Morgen ganz besonders darum, diesen Zusammenhang deutlich zu machen. Das, was wir tun, ist das, was letztendlich Folgen hat in unserem Leben. Und so wie die Ernte untrennbar mit dem verbunden ist, was wir gesät haben oder was gesät wurde, ist es auch in unserem Leben. Das, was wir säen, wird die Grundlage für unsere Ernte sein. Das gilt für jeden ganz persönlich, aber auch für Familie, für Gemeinde, für jede Gruppe von Menschen. Und wir fangen mit dem neuen Leben an. Nur der, der zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Jetzt habe ich genau etwas Falsches gelesen am Anfang. Das war nicht absichtlich, aber mir fällt es auf. Und ich denke, das ist gar nicht unwichtig, das jetzt so deutlich zu machen. Hier steht nicht nur der, sondern hier steht, wer zu Jesus Christus gehört, wer mit ihm lebt, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf Schritt und Tritt uns von diesem Geist bestimmen lassen. Der erste Satz klingt so einfach, als ob das eine vollständig abgeschlossene Handlung gewesen wäre. Ich gebe mein Leben Jesus, er gibt mir seinen Geist und alles ist anders. Schön wär's. Die Realität sieht häufig ganz, ganz anders aus. In dem Moment, wo ich mein Leben in die Hand Jesu lege, erlaube ich ihm, in meinem Leben etwas zu bewirken. Ich erlaube ihm, die Sachen anzugehen in meinem Leben, die wichtig für ihn sind. Und da Gott niemand ist, der uns irgendetwas aufstülpt, hat er oft sehr, sehr viel Mühe, uns Schritt für Schritt an die verschiedenen Sachen heranzuführen, die wir durch unser Leben, durch unseren Alltag dann einfach vor die Füße geworfen bekommen, bei denen es darum geht, uns von ihm, von seinem Geist prägen zu lassen und nicht mehr von dem, was man vorher gelebt hat. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben, das ist eine Sache, die kann man gar nicht oft genug sagen, die bedeutet, ich muss alles selber für mich entscheiden. Ich muss dafür sorgen, dass aus meinem Leben etwas wird. Ich muss mich in den Vordergrund stellen, wenn ich groß werden will. Ich muss dem anderen gehörig die Meinung geigen, wenn ich mich ihm gegenüber durchsetzen möchte. Ich muss den anderen alles zeigen, was sie falsch machen, wenn ich will, dass sich vielleicht bei ihnen irgendwas verbessert. Die Realität zeigt aber, dass genau das ja das Gegenteil ist von dem, was wir zurzeit in unserer Gesellschaft erleben. Da kriegt zwar jeder gesagt, was er alles falsch macht, öffentlich, über Facebook, über alle sozialen Medien, aber besser wird dadurch nichts. Überhaupt nichts. Kann gar nicht, weil es nicht das ist, was uns weiterhilft. Es ist nicht das, was uns weiterhilft, wenn man uns sagt, das ist falsch, das hast du schief gemacht, das war nicht in Ordnung. Sondern erst dann, wenn ich weiß, was ich tun kann und wieso ich das tun kann. Wenn ich weiß, da steht jemand hinter mir, der mein Leben in seiner Hand hält, der mich trägt, der mich führt, der mich leitet, der weiß, wie es weitergehen soll. Erst dann kann sich etwas in meinem Leben ändern, weil ich das vorher gar nicht zulasse. Warum sollte ich das tun? Und da wir nun mal keinen anderen Menschen ändern können, außer uns selbst, ist es wichtig, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen und deutlich erkennen, das ist jetzt das, was für mich dran ist. Und deswegen, wenn ich hier davon rede, dass Gott uns neues Leben gegeben hat, dass er möchte, dass sein Geist in unserem Leben sich auch wirklich ausbreitet und von Schritt auf Schritt und Tritt in unserem Leben Gestalt annehmen möchte, dann ist das ein ungeheures Geschenk, was Gott uns macht. Es ist ein Geschenk, weil Gott sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wie du bist. Ganz genau. Egal, ob es jetzt gerade gut läuft oder schlecht läuft, ich kenne so viele schlechte Seiten von dir. Viel, viel mehr, als du selber erkennen kannst. Aber er sagt nicht, deswegen bist du schlecht. Sondern er sagt zu jedem, der sein Leben in seine Hand gelegt hat, du bist mein Kind. Und ich möchte dir helfen, zu lernen. Zum Glück ist es bei Gott nicht so, dass er auch von unseren Fehlern lernen muss, wie bei der Schneckengeschichte vorhin. Aber trotzdem ist es so. Wir müssen Erfahrungen machen, aus denen wir wirklich lernen. Manchmal auch Erfahrungen, wo wir sehen, der Weg war leider falsch. Aber das ist wichtig, das gehört in unserem Leben mit dazu. Und Gott möchte uns weiterbringen. Gott möchte uns helfen. Er steht uns zur Seite. Und deswegen fängt er mit etwas an, was vor allen Dingen die Leute betrifft, die hier vorne stehen. Aber die anderen manchmal auch. Das neue Leben im Umgang miteinander sieht nämlich so aus, dass wir manchmal glauben, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, was richtig ist. Und meine Weisheit müssen alle mitkriegen. Paulus schreibt, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, nicht neidisch aufeinander sein. Wir wollen nicht überheblich auftreten. Es ist nicht unser Weg, in dem wir uns selber groß machen, anderen weiterzuhelfen. Manchmal fällt mir das so deutlich auf in verschiedenen Bereichen, dass ich richtig traurig werde zu sehen, wie Leute meinen dadurch, dass sie die anderen zum Beispiel anschreien oder meinen, sie könnten ihnen irgendwo etwas unterschieben oder wie auch immer, es würde für irgendetwas Gutes da sein. Bringt nichts. Bringt überhaupt nichts. Sondern wenn mir klar ist, wer ich bin und auf der anderen Seite, wer mein Gott ist, kann ich gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich will mich jetzt selber irgendwo in den Vordergrund stellen. Das ist nicht der Weg. Guckt euch mal an, wie Jesus gelebt hat, der wirklich das Besonderste war, was man sich nur vorstellen kann. Er war der einzige Mensch, komplett ohne Sünde auf dieser Erde lebte, als er als Mensch hier lebte. Er war der Einzige, der ständig in Verbindung mit seinem Vater war. Er war der Einzige, der nie etwas getan hat, was man ihm nachweisen konnte, was gegen den Willen Gottes war. Nie. Und wie ist er aufgetreten? Er ist ruhig gewesen in der Regel. Er hat die Leute gelehrt, wenn sie etwas hören wollten. Er hat ihnen geholfen, wenn er gesehen hat, da ist Not am Mann. Aber er ist nie hergekommen und hat gesagt, jetzt hört mir mal alle zu. Ich sage euch jetzt, wo es lang geht. Und das, obwohl er derjenige gewesen wäre, der es wirklich hätte sagen können. Er hat natürlich manches korrigiert. Und das war wichtig, sonst hätten wir nie davon gelernt. Aber er hat das nicht nötig gehabt, weil er wusste, wer er war. Er wusste, er ist der Sohn Gottes. Und deswegen konnte er das, was er weiterzugeben hatte, so weitergeben, wie es passte. Wir sind auch Söhne und Töchter Gottes, nicht wie Jesus, aber trotzdem seine Kinder. Menschen, durch die Gottes Geist in dieser Welt leben und wirken und arbeiten möchte. Wir sind Menschen, die etwas zu sagen haben, auch wenn wir uns das selber oft nicht zutrauen oder uns das gar nicht eingestehen. Aber jeder, der erlebt, wie Gott in seinem Leben wirkt, hat etwas zu erzählen. Und deswegen heißt es nicht, dass ich mich über die anderen stellen muss oder glaube, ich weiß es besser als die anderen, sondern indem ich meinen Weg gehe und mir klar ist, Gott geht seinen Weg mit jedem Einzelnen ganz persönlich. Meinen mit mir, den anderen hat er andere Wege vorbereitet. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, das Gemeinsame ist es, was uns wirklich weiterbringt. Das Gemeinsame ist das, was unser Leben zum Ziel bringt. Nicht das, was ich erreichen kann. Im nächsten Bereich wird eben deutlich, dass das, was Gott für uns vorbereitet hat, das baut auf und richtet auch auf. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht selbst auch in Versuchung gerät. Wenn wir als Menschen versuchen, anderen Menschen, wo wir sehen, dass die was falsch machen, zu sagen, wie sie das richtig machen sollen, passiert es häufig so, wie ich das im Bereich der Eheseelsorge gelernt habe. Da ist es ja so, man lernt sich irgendwo kennen und da, wo man sich kennen und lieben gelernt hat, sieht man den anderen ungefähr so, als ob da 90% in deren Leben gut sind und 10% findet man natürlich auch, die noch nicht so sind. Und noch nicht so wird dann betont und gesagt, okay, da gehen wir jetzt dran, die 10%, die wollen wir auch noch kriegen. Und man haut auf diese 10%, die noch nicht so sind, ein und wundert sich, dass sie nicht kleiner, sondern größer werden. Die nehmen einen immer breiteren Raum in meinem Leben ein, weil ich mich ja ständig damit beschäftige. Wie kriege ich den anderen dazu, an der Stelle das besser zu machen? Was kann ich machen? Und plötzlich wird aus den kleinen 10%, die mich vorher überhaupt nicht gestört haben, großartig, mehr und mehr und mehr und bei nicht wenigen führt es dazu, dass die Beziehungen auseinandergehen, weil man nicht sich stehen lässt, sondern nur noch das Negative sieht. Und da, wo wir das auf das Negative achten bei dem anderen, wird das Negative immer größer. Und Menschen gehen auseinander, anstatt sich gegenseitig zu helfen. Das, was Paulus hier schreibt, ist genau das Gegenteil. Er sagt, wenn ihr merkt, dass bei jemandem was passiert ist, auch wenn er das gar nicht gewollt hat, das ist so schön formuliert hier an dieser Stelle, der ist in was reingeraten, ob er das jetzt aus eigener Dummheit gemacht hat oder warum auch immer, aber er ist in was reingeraten, was ihm schadet. Und dann macht Paulus deutlich, ihr sollt ihm wieder aufhelfen. Das schadet ihm. Helft ihm wieder auf die Beine. Und wenn das mein Ziel ist, dem anderen auf die Beine zu helfen, dann kann ich nicht hergehen und da drauf rumhacken, sondern dann muss ich gucken, wie ich Schritt für Schritt den anderen so gewinne, dass er sich in dem Bereich auch was sagen lässt. Das ist ja häufig das erste Problem. Und dass er das auch versteht und auch vor allen Dingen versteht, ich habe überhaupt nichts gegen dich, sondern ich bin für dich, ich möchte dir helfen. Und erst dann kann ich ihm letztendlich sagen, worum es geht, was mir wichtig ist. Und die Art und Weise, wie ich es sage, spielt aber auch eine ganz große Rolle. Wenn ich es von oben herab sage, kann nichts Gutes bei rumkommen. Sage ich es aus Liebe, weil mir der andere wirklich wichtig ist, wird etwas ganz anderes ankommen. Ich habe diese Geschichte von dem Dirk Lühling erzählt und seinem Pflegesohn, die für mich wirklich bezeichnend ist für dieses Thema. Er hat ja einige eigene Kinder, der Leiter und Gründer oder Mitgründer von Neues Leben für Familien oder Team F heute. Der hat das uns erzählt und hat gesagt, er hatte einen Pflegesohn oder hat einen Pflegesohn, mit dem er große Schwierigkeiten hatte, weil der überhaupt kein Verständnis dafür hatte, dass es Sinn macht, in seinem Zimmer auch einen Weg zu haben, durch den man gehen kann, ohne auf irgendwas anderes zu treten. Ihn hat es nicht gestört und er hat es einfach nicht hingekriegt, auch nur ein bisschen aufzuräumen. Und sie haben sich überlegt, was können wir machen und haben ihm gesagt, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann kriegst du das und das. Wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du das und das. Oder gedroht, wenn du es nicht machst, darfst du keinen Fernseher mehr gucken und solche Geschichten. Die haben ganz, ganz viele Sachen probiert, alles Mögliche gemacht, um zu versuchen, diesen Jungen dazu zu kriegen, dass er versteht, es ist mir wichtig. Nichts hat funktioniert, gar nichts. Und irgendwo hat er dann gehört, man muss, wenn man einen Menschen verändern will, nicht da ansetzen, wo es ihm wehtut, sondern da, wo es ihm gut tut. Da gewinnt man den Menschen und hilft man ihm weiter. Und dann hat er überlegt, was hat jetzt mit seinem Zimmer, was gibt es da, was ich ihm sagen kann, was irgendwas Positives ist. Und er guckt nach oben, so nach dem Motto, Herr, hilf mir. Und dann fällt ihm was auf. Und dann sagt er seinem Pflegesohn, du, weißt du, mir ist aufgefallen, du hast die aufgeräumteste Zimmerdecke im ganzen Haus. Völliger Blödsinn. Jede Zimmerdecke war gleich aufgeräumt. Aber er hat etwas gesucht, was bei dem Jungen positiv war. Und der Junge hat es kapiert. Der hat kapiert, der ist nicht gegen mich. Der versucht mir keinen Druck zu machen. Der versucht mich nicht zu ärgern oder zu ändern oder sonst irgendwas, sondern der versucht mir etwas deutlich zu machen, was mir wichtig ist. Was für ihn wichtig ist und auch für mich wichtig werden soll. Und er hat gesucht und gesucht. Und so eine absurde Aussage zu machen, das zeigt schon, wie lange er gesucht haben muss. Und er hat es angefangen, tatsächlich, und es hat gewirkt. Der Junge hat es irgendwann kapiert, vielleicht nicht so wie die anderen, aber spielt keine Rolle. Er hat kapiert, ab und zu muss man auch mal durchs Zimmer gehen können. Und ab und zu mal saugen oder sauber machen. Aber man muss den Weg finden. Und diesen Weg muss man in Liebe finden, sonst hilft es nicht. Wenn ich von oben herab handle, handle ich wieder gegen das, was wir eben hatten. Und darf mich nicht wundern, wenn ich selber in Probleme komme damit. Wenn ich dem anderen sage, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, das darfst du nicht machen, das geht nicht. Am besten noch von der Bibel her geht das überhaupt nicht. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn genau das Gegenteil passiert. Wenn ich dem anderen zeige, wie Gott mit mir umgeht, was in seinem Wort steht und wie das eigentlich gemeint ist und wie diese Wege, die Gott mit uns geht, sind, verändert das die ganze Situation. Ich merke, der andere hat Interesse daran, mir zu helfen. Und dann werde ich mich bemühen, zu verstehen, vielleicht auch zu verändern, je nachdem. Doch das ist nur der eine Bereich. Der andere Bereich, da geht es einfach um die Sachen, die in unserem Leben zu machen sind. Wir sollen einander helfen, auch unsere Lasten zu tragen. Wir als Menschen haben Lasten zu tragen, jeder von uns. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Wenn wir das nicht hätten, wären wir furchtbar oberflächlich und kämen überhaupt nicht mehr klar. Wir könnten andere Menschen, die Probleme haben, überhaupt nicht mehr verstehen. Und deswegen ist es nun mal so, dass Gott unser Leben nicht einfach so verändert und uns zu perfekten Menschen macht. In dem Moment, wo er uns zum Glauben bringt, dann könnte er uns auch gleich holen. Aber das Ergebnis wäre, es würde keine Gemeinde mehr geben, keine Menschen mehr geben, die das Evangelium weitersagen. Und deswegen ist es nicht so. Und auch wir haben manchmal Lasten zu tragen, die schwerer sind, als wir glauben, dass wir sie ertragen können. Und das sind manche Lasten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Ihr wisst doch, wie das ist, wenn man einen Baumstamm oder irgendetwas Schweres tragen will. Das kann man nicht alleine. Funktioniert nicht. Aber mit vielen Händen geht eine ganze Menge. Geht viel, viel mehr. Und das ist das, worum es geht. Da, wo die anderen mitkriegen, worunter ich zu leiden habe, können sie helfen. Mittragen, mitbeten, vielleicht auch ganz praktisch andere Sachen tun. Je nachdem, was gerade nötig ist. Und auch in diesem Zusammenhang macht Paulus noch einmal deutlich, zweimal in diesem längeren Abschnitt, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich nämlich mit dem rühmen, was er selber tut, und muss sich nicht mehr mit den anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Einander helfen ist besser, als sich mit den anderen zu vergleichen und zu glauben, den anderen geht's doch besser als mir. Ist nicht so. Ist häufig nicht so. Auch wenn wir das, was wir selber erleben, immer als das Schlimmste erleben, was wir uns vorstellen können, ist es so, dass das gemeinsame Tragen uns weiterbringt. Und wir erleben, wie Gott führt, wie er das Evangelium aufgebaut hat, wie das Leben mit ihm aussieht. Einander zu helfen, gegenseitig unterstützen, mit all dem, was nötig ist, all das gehört einfach mit dazu. Und das Ganze fasst Paulus zusammen mit der Aussage: Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ist eigentlich klar. Wenn ich Salat sähe, wird da kein Rotkohl draus werden. Wird nicht passieren. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, wird er keine Pflaumen bringen. Da ist es uns klar. Und genau das macht Paulus deutlich, ist in unserem Leben so. Wenn ich Liebe sähe, weil Gottes Liebe mich erreicht hat, werde ich Liebe ernten. Wenn ich Rechthaberei sähe, werde ich Rechthaberei ernten. Wenn ich Hass sähe, werde ich Hass ernten. Wenn ich Gleichgültigkeit sähe, werde ich Gleichgültigkeit ernten. Ganz einfach. Paulus schreibt das so, wie Gott es ihm deutlich gemacht hat. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Er nimmt uns ernst, so wie wir sind. Und behandelt uns genauso, wie wir auch die anderen behandeln. Deswegen, wer auf dem baut, was unser altes Leben uns immer noch gesagt hat, wo es darum ging, dass wir uns selber in den Vordergrund stellen, dass wir uns selbst an den Punkt bringen, wo wir hinkommen wollen, der darf sich nicht wundern, wenn ich das wirklich tun muss und keine Hilfe, keine Unterstützung da ist. Wenn ich auf Gottes Geist baue und ihm vertraue, dass er mein Leben in der Hand hat, dass er etwas Gutes mit meinem Leben machen möchte, dass er mich führen und leiten möchte, dann wird er das tun. Er wird das tun. Ob wir es glauben oder nicht glauben können, Gott tut das, worauf wir vertrauen. Er hilft uns. Nicht immer so, wie wir das gerne hätten, ganz sicher nicht. Das will ich auch nicht behaupten, denn er weiß viel, viel besser, was gut für uns ist, als wir selbst. Gott geht seinen Weg mit uns, steht uns zur Seite und hilft uns. Und deswegen muss Paulus das so schreiben: Lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und was richtig ist. Manche nehmen gut und richtig als Gegensatz. Aber das ist kein Gegensatz, sondern es ist ein und dasselbe. Das Richtige ist immer gut. Das Gute ist immer richtig. Lass das nicht aus den Augen verlieren. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Manchmal ernten wir schon auf dieser Erde. Ich sag mal so, das, was wir in unsere Kinder hineinsäen, ernten wir. Ich habe von Heike früher viele Beispiele erzählt bekommen, wenn sie in der Pflege unterwegs war, wo sie zuerst überhaupt nicht verstehen konnte, wie das sein kann, dass junge Menschen ihre alten pflegebedürftigen Eltern so schlecht behandeln, bis sie dann die Gelegenheit hatte, mit denen mal zu reden und zu hören, was die Ursachen waren, wie sie vorher selber behandelt worden sind. Manches erfüllt sich schon auf dieser Erde. Manches ist auch ganz anders, dass wir Sachen sehen und zu Lebzeiten nicht erkennen, was daraus wird. Und wir werden, das kann ich einfach so sagen, obwohl ich nicht im Einzelnen sagen kann, was es ist, wir werden überrascht sein was Gott daraus wachsen lässt, auch für die Ewigkeit. Aber das Wichtige ist einfach, dass uns das bewusst ist, dass wir verstehen, das, was wir tun, bewirkt etwas. Das, was wir lassen, bewirkt etwas. Das, was wir Schlechtes tun, bewirkt auch etwas. Und deswegen, solange wir die Gelegenheit noch dazu haben, ruft Paulus uns auf, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Allen Menschen Gutes tun. Natürlich besonders denen, mit denen wir direkt verbunden sind. Aber hier steht zuerst allen Menschen. Und wenn wir das vor Augen haben, kann es uns auch nicht egal sein, was mit den anderen wird. Was mit denen wird, die um uns herum leben, die Jesus noch nicht kennen, die gar keine Chance haben, in diesem Geist zu leben, weil sie ihn nicht kennen. Er ist nicht da. Sondern verstehen, wir haben etwas zu säen. Das ist unsere Aufgabe, etwas Gutes zu säen, das Evangelium. Das, was uns erreicht hat, uns neues Leben geschenkt hat, neuen Mut, neue Hoffnung gibt. Und wir wollen keinen Streit, keinen Hass, keinen Zank säen, sondern wir wollen Liebe säen. Das, was Gottes Wesen ist, in diese Welt hineintragen, die diese Liebe so dringend braucht. Wie nichts anderes. Aber sie kennen sie nicht. Und sie sehen nur die Menschen, die vorgeben, Christen zu sein und ganz anders handeln, als es ihnen eigentlich möglich wäre, wenn sie im Geist Gottes reden und leben und handeln würden. Lasst uns wirklich diesen Mut fassen und diese Schritte gehen. Gott gebraucht uns. Jeden Einzelnen, an der Stelle, wo er uns hingestellt hat. Und er hat uns deswegen so unterschiedlich gemacht, damit jeder für jede oder immer für jede Situation mindestens einer da ist, der genau die passende Hilfe ist. So ist Gott. Er weiß, wie wir sind und was wir brauchen. Und er hilft gerne. Und da, wo wir uns auf ihn verlassen, werden wir niemals verlassen sein. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Und dass deine Liebe uns erreicht hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Obwohl nichts an unserem Leben dran war, was wirklich etwas Gutes für dich gewesen wäre. Weil wir komplett von dir getrennt waren. Und trotzdem hast du uns die Möglichkeit gegeben, uns dir anzuvertrauen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, Schritt für Schritt da auch weiterzugehen, auf das zu bauen und zu sehen, was du tun möchtest. Uns von dir verändern zu lassen, von dir neuen Mut, neue Hoffnung schenken zu lassen. Danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du Kraft hast für uns, da wo wir keine mehr haben. Danke dafür, dass du Mut hast für uns, wo uns der Mut verlassen hat. Danke dafür, dass du uns auch die Möglichkeit gibst, uns selbst zu verändern und auch Bereiche zu ändern in unserem Leben, weil du mit dabei bist und uns hilfst. Führe und leite du uns. Öffne uns mehr und mehr die Augen für das, wie du bist und wer du bist, damit deine Liebe unser Leben prägen kann. Damit wir in dieser Welt leben können als Menschen, die wieder hinweisen auf dich. Und nicht als Vorbilder für das, wie es nicht sein sollte. Herr, bitte bewahre uns davor, dass wir selber das Schlechte sehen, obwohl wir das Gute wollen. Bewahre uns davor und schenk uns wirklich offene Augen auch für das, was wir tun, damit wir eben nicht auf das sehen, was die anderen tun, sondern auf uns selbst. Danke dafür, dass du bei uns bist. So lege ich dir unser Leben ganz bewusst in deine Hand und bitte dich darum, dass du uns weiterbringst. Danke dafür, dass du unser Gott bist und dass wir in dir und mit dir gemeinsam auch diesen Weg gehen können. Amen. Amen.